Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Beim Imperator nichts Neues präsentiert Bin Magella.
Ich bin Andy. Hallo.
Ich bin Grabowski.
Ich bin Santa.
Trotz meines Space Wolves Hasses bin ich Longfang Dennis.
Und hier ist der Nico zum Abschluss.
Ja, herzlichen willkommen, würde ich sagen. Ne? Wir haben uns heute hier versammelt. Ihr habt es gesehen, Episode 101, First War of Armageddon Staffelfinale. Die Monate der Schande, Freunde. Ja, und bevor das hier erstmal so richtig losgeht, wollte ich mich einmal kurz bedanken für das rege Interesse an unserem Event am 29. November. Da seid ihr nämlich echt in unser E-Mail-Account eingefallen, wie damals die Horden Angrons auf Armageddon. Und die Plätze waren rucki-zucki ausverkauft. Bezahlt habt ihr nichts, aber rucki-zucki ausgebucht. Dafür erstmal ein fettes Dankeschön. Innerhalb von irgendwie nicht mal 72 Stunden war das Ding durch. Aber kein Grund zum Verzagen. Ihr könnt auch als Gäste gerne in die Yuppie-Bar ins Gängeviertel an dem Tag kommen. Oder
ihr könnt nicht verzagen, ihr könnt auch von draußen durch die Fenster rein.
Wenn da draußen schneit das, minus 10 Grad.
Na. Jeder weiß, November in Hamburg, das wird eher so 2 Grad Nebel, aber es wird sich sehr viel kälter anfühlen.
Das Geile ist, da wo die Gängeviertel ist, da haut der Wind immer so richtig eiskalt vom Hafen aus durch. Also es ist richtig angenehm, da draußen zu stehen.
Es gibt immer so
lange Sorge. Santa hat schon gesagt, er zieht die Gardinen zu, wenn ihr zu lange guckt. Also
sehr gut. Ich kann mir das nicht mit ansehen.
Also. Er drückt seine Arschbacken gegen die Scheibe, das hat er schon mal gesehen.
Dekadenz wird überall anders gefeiert.
Alte Fick-Legende.
Geil.
Nee, aber ich bin auch gerade mit Double Base Fanatic am Klären. Wir machen wieder einen Battlefleet Gothic Tisch. Wir sind nur gerade noch am Gucken, wie wir das genau machen und wie viele Spielerzahlen da sind. Also wenn ihr Bock auf Raumschiffe habt, seid ihr auch da herzlich willkommen. Und da werden wir auf jeden Fall dann nochmal ein paar Slots aufmachen. Und es wird auch bald wieder eine Wochenshow geben. Und da ein bisschen, wenn wir das Event ein bisschen ausdefinieren, was geht da genau ab und so. Jetzt war ja erstmal mehr die Mod-Ankündigung und den Termin einmal droppen, aber da kommt auf jeden Fall noch mehr in der Wochenshow. Das wäre es so von meiner Seite. Gibt's hier irgendwie Armageddon-Progress? Hat hier einer was gemacht?
Angefangen, aber noch nichts fertig. Also
ich habe mir Gedanken gemacht.
Das ist schön.
Sehr gut.
Und darauf kannst du stolz sein.
Also, nee, ich habe überlegt, ja, was machst du, ne? Ich meine, am einfachsten wäre das ja für mich gewesen, einfach meine Star-Legion dann mitzubringen, aber irgendwie habe ich da gar keinen Bock drauf. Und deswegen überlege ich halt ein World Eaters Kill Team zu bauen. Da hätte ich schon Interesse dran. Warte jetzt noch, bis dann die letztendlichen Regeln dafür dann mal rauskommen. Aber jetzt, wo ich mich nochmal eingehender mit den Red Hunters beschäftigt habe, hätte ich auch Bock auf Red Hunters, wobei die gar nicht drin vorkommen werden. Ne? Aber die haben mir irgendwie gerade wieder mein loderndes Feuer für die World Eaters ein wenig gelöscht, um mal bildlich zu sprechen.
Um es kreativ zu halten, ich habe vor, mir ein World Eaters Kill Team zu bauen.
Ah, du hast angefangen.
Also was heißt angefangen? Also ich so ein bisschen aus nostalgischen Gründen und aus finanziellen Gründen benutze ich halt so meine alten und ein paar von Andys alten World Eaters, die er mir irgendwann mal, warum auch immer, in die Hand gedrückt hat.
Und die hast du geklaut.
Die hat er mir tatsächlich geschenkt, in so einem großen Schuhkarton zusammen mit anderen Bits und
what?
Ohne sein Wissen.
Ich weiß
nicht. Den suche ich seit Jahren.
Ich will die wieder haben. Ja, genau, wegen den Zerfleischern. Du hast mir ein paar Zerfleisch überlassen. Da waren die auch mit drin, hast du gemeint.
Ah, da sind die. Die suche ich tatsächlich.
Ja, willst du wieder haben?
Also, nee, alles gut. Dann sind sie in guten Händen. Nee, ich habe nur letztens so ein bisschen im Hobbyraum geguckt und dachte, ich muss hier doch noch irgendwo noch Zerfleischer haben. Aber dann hast du die, alles klar.
Die habe ich noch, ja. Also,
ist ja gut.
Genau, die habe ich auch damals bemalt und für meine Webbearers. Aber da die...
Ja, wenn man so viel gibt wie ich, dann kann man auch mal vergessen, dass man
geben.
Einstecken. Dass man beklaut wurde.
Ja, das ging Jesus, glaube ich, ganz ähnlich. Ich spüre da eine Verbundenheit.
Wow. Andy gibt Santa nimmt, das ist das alte Spiel.
Mal verliert man, mal gewinnt die anderen. Ja, bin da jetzt dabei, ohne die Regeln zu haben, was clever ist, aber im Endeffekt wird es halt eh auf Knifte und Nahkampfwaffe rauslaufen.
Irgendwie sowas, ja.
Kitbash ich mir jetzt so aus den alten Teilen, die ich habe und gestippt habe. Und Teilen von den aktuellen Chaos Space Marines so World Eaters zusammen, um die ein bisschen einfach eine vernünftige Größe zu bringen.
Machst du einfach so Vanilla World Eaters oder machst du, da sind ja auch ein paar namentliche Warbands von denen da am Stissel, machst du davon was?
Erstmal tatsächlich Vanilla, also ich erstmal
war. Wie hieß der Geile noch? Der Warband war doch von irgendeinem. Ja, keine Ahnung, Kamikaze Klaus und seine Klingen.
Der hieß auch, als wäre der irgendjemand, der hier frisch aus dem Ruhrpott ins 41. Jahrtausend migriert ist. Der hieß doch wirklich irgendwie Hartmann.
Ja, während ihr noch das ist Kettenachs Kalle. Irgendwie
so. Kamikaze Kevin und seine Klingenkumpel.
Kevin Hartwichsen.
Kevin Hartwichsen.
Oh Gott. Das sind halt so jetzt so meine allerletzten Figuren, die noch von meinen allerersten Figuren übrig sind. Also die habe ich vor über 20 Jahren bemalt und war schon ein bisschen komisches Gefühl, dann die Farbe wieder runterzunehmen. Aber das ist auch ein schönes Zinnmodell dabei, das ist so ein bisschen unbekannt. Das ist Champion der Korn Berserker. Und da hat er so einen geilen alternativen Kopf, wo er halt einfach als Maske eine große Kornrune auf dem Gesicht genagelt hat.
Ja, Mann. Die sind geil. Die so in den Himmel schreien quasi.
Genau, und den hatte ich damals schon ein bisschen umgebaut und hat dem noch eine Energieachs von den Space Wolves
gebaut. Das könnte der Hans Koren werden, ne?
Ja.
können wir daraus machen, ja.
Also wenn da keiner mit Hans Koren kommt, dann bin ich auch ein bisschen geknickt.
Dann ist das Hans Koren. Ne?
Uns Hans.
Uns Hans.
Ja, auch Hennis genannt. Von
Hennis. Guck mal weg da von Monolithen. Der Mann ist immer ganz kriegerig.
Das ist mein Hund Fleischwolf.
Macht der Stein mal Ei.
Sander, du sollst dein Mikro ausmachen, wenn du hustest. Ja. Ja, sehr schön.
Ja.
Ich bin voll im Fallout-Fieber, ne? In eigener Sache, könnt ihr euch gerne meinen anderen Podcast anhören, der ist viel besser als der hier. Könnt ihr mal NukaCast gucken, gibt's überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, dann nur echt mit Sombrero.
Dann mache ich aber auch Werbung für Gestatten Schulze, mein YouTube-Programm.
Sehr schön.
Aber ich habe ganz viel, wenn anderes Progress zählt, ich habe ja ganz viel Silver Bayonet, ja, Moment mal, doch. Ich habe ganz viel Silver Bayonet Progress gemacht. Ich habe mal gerade ein bisschen Warhammer Detox und mach da gerade ganz viel und spiele das auch viel. Das macht unheimlich viel Spaß.
Hört ihr auch nur weißes Rauschen?
Das kann man so im Hintergrund, während ich von Silver Bayonet rede, so ganz leise und es wird immer lauter so Marschmusik einblenden. So, das ist ja super.
Geil. Der Radetzky-Marsch, ey.
Ja.
Zu dem möchte ich mal Liebe machen. Also wenn es danach geht, habe ich dann aber auch extrem.
Aber nur da eine Uniform.
Es ist immer wieder ein Segen, wenn du dabei bist. Das ist.
Das lieben die Leute.
Ja, ich denke mir eher, kann man überhaupt ohne Liebe machen? Also
kann man dann überhaupt vom Liebe machen reden, wenn keine Radetzky-Marsch mit involviert ist?
Na, dann wisst ihr ja, Herr Baron, es wird aufgeritten.
Augen zu und an Deutschland denken.
Dann ziehe ich mein Monokel an. Was? Da gibt's noch kein Deutschland, mein Lieber.
Also empfehlenswert, Freunde, wirklich empfehlenswert, um jetzt mal ernsthaft zu bleiben, ne? Also nordkoreanische Militärparaden dabei laufen lassen. Der Banger.
Immer. Wobei jetzt genau?
Bei allem.
Gut.
Immer. Wenn ich zur Arbeit fahre, wenn ich am Klo sitze, immer.
Ja. Das ist reine Motivationsmusik.
Natürlich.
Cool. Ja, Leute, also ich merke schon, es ist hier wieder eine illustre Runde, aber für so ein Staffelfinale finde ich das auch völlig in Ordnung.
Und bis gerade hast du noch wirklich gedacht, dass das weniger Arbeit mit dem Schneiden wird, mit dem Programm hier.
Hier wird nichts mehr geschnitten.
Ja!
So, also kein Armageddon Progress. Ich habe tatsächlich auch gerade so ein bisschen Warhammer Detox gemacht und habe echt 3 Wochen nicht gemalt. Das ist für meine Verhältnisse, glaube ich, die längste Malpause, die ich in meinem Leben jemals hatte, seit ich irgendwie, keine Ahnung, 6 bin oder so. Also ich habe echt jetzt lange nicht gemalt, hatte nicht so richtig die Muße, aber jetzt bin ich wieder da und bemal Brotherhood of Steel.
Aber du hast ja was gemalt, also nur kein Warhammer, oder?
Wie?
Nee, du hast Gelände gebaut, ne?
Gelände gebaut, ja.
Ja, das zählt. Ja,
das
Ja, aber ich hatte irgendwie nicht so richtig die Ruhe, mich hinzusetzen und tatsächlich meinen Pinsel in die Hand zu nehmen. Und
ja, dafür ist doch immer Zeit.
Der innere Fokus.
Wer kennt's nicht? Man hat Kinder, dauernd ist was los. Wann will man, also,
ja, aber das kennt doch jeder, ne? der irgendwie Kinder hat. Ne? Sobald die Kinder aus dem Haus sind, erstmal hinsetzen, einen Pinsel in die Hand nehmen. So. Und man muss die Zeit ja nutzen.
Jedes Mal.
Und malen.
Das auch
noch. Ja. Wollen wir die Folge starten, bevor das jetzt hier noch irgendwie...
Ich glaube ja.
Nico, denn Armageddon Progress
überhaupt? Das ist ja wie beim Pebble Podcast hier.
Ich habe reichlich anderen Progress, also wirklich viel tatsächlich, aber keinen Armageddon Progress. Ja. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist die noch zu fertig zu machenden Dämonen. Die habe ich in eine Box getan und in den Schrank getan.
Das ist ja auch was.
Immerhin, also ich habe sie in der Hand.
Besser
also,
als nichts.
Muss ich auch sagen, also wir sind ja planungsmäßig auch schon beim Sommerfest der Tabletop Freibeuter und da werden wir auch tatsächlich das Armageddon Kill Team vorstellen. Also wer da schon mal vor unserem Event ein bisschen reinlunzen will, der kann da auf jeden Fall mal vorbeikommen und
reinlunzen.
Dann habe ich sogar noch ein bisschen mehr Zeit, die Dämonen zu bemalen.
Ja,
weil ich glaube bis dahin, ich glaube beim Kill Team, da müssten eigentlich nur die Bloodletters irgendwie einsteigen, glaube ich.
Theoretisch ja. Ja.
Na, das Schöne ist ja, viele Leute haben ja auch schon Dämonen, ne? Also,
ich zum Beispiel.
Nein, also da. So. Ne? Ja, also, das war ja mal eine Zeit lang eine sehr beliebte Armee.
Voll, ist auch cool, auf jeden Fall.
Ja, und so kommen wir wieder zu den Zerfleischern, die Anni mir geschenkt hat. Und so schließt sich dann wieder der Kreis.
So schließt sich der Kreis, so ist es. Ja, und jetzt wollen wir euer Hirn mal wieder mit dem Kuss der Weisheit von 40k befruchten. Und es geht um das Nachspiel des ersten Kriegs um Armageddon. Und so schließen wir die erste Staffel Armageddon heute ab.
Ja. Und steige ich einfach mal ein. Also, meiner Meinung nach, um dem ein wenig Vorwort noch zu geben, ich fand den ersten Armageddon-Krieg, also es ist ein schönes altes Stück Lore, aber ich finde den im Vergleich mit anderen Warhammer-Kriegen ein bisschen langweilig. Auch wenn halt natürlich hier Dämonen, Primarchen, Action und sowas, ne? Aber das Ende von diesem Krieg ist, finde ich, fulminant, ja. Also die letzten 4 Stunden auch in dem Emperor's Gift sind die besten Stunden, wobei das war alles in allem ein ziemlich guter Roman, finde ich. Aber die letzten 4 Stunden in dem Hörbuch waren top. Und zwar, es passiert wieder das, wo Games Workshop meiner Meinung nach oder Warhammer 40.000 meiner Meinung nach immer mit glänzt, Bürgerkrieg. Und verschiedene, ja, also ich finde die Bürgerkriege ne, oder diese Arten von Auseinandersetzungen sind immer sehr gut geschrieben. Es gibt viele verschiedene Herangehensweisen, wie man das ja auch sehen kann. Ne? Also ich finde sowohl Inquisition als auch Space Wolves haben einen Punkt, da kommen wir jetzt gleich zu. Und also richtig schön. So, fangen wir mal an. Und zwar wird diese Endphase oder das Nachspiel des Armageddon-Kriegs 1.0 als Monate der Schande beschrieben. Und es ist ein ziemlich geheimes und furchtbares Kapitel. Also im Prinzip niemand außerhalb der beteiligten Fraktionen darf da überhaupt von wissen. Weil wir wissen ja, die Inquisition ist ja sehr geheimnistuerisch, weil niemand außerhalb der Inquisition darf überhaupt wissen, dass sowas wie die Grey Knights existieren und so weiter und so fort. Und das ist halt eins der großen Probleme in diesem Nachspiel von Armageddon. Und ja, auf Seiten der Inquisition haben wir da den Oberbefehlshaber, und das ist der Großinquisitor oder Lord Inquisitor, ne, also für alle, die Folge nicht mehr parat hatten, das ist so der Hauptinquisitor für einen Sektor. Und zwar ist das der gute Gismay Kysnaros. Wir werden im Laufe des Spiels dieser Folge meine ich, wahrscheinlich mehrere Gyros- und Griechenland-Witze haben.
Und diverse Möglichkeiten, wie man diesen Namen ausspricht.
Ja, Kysnaros ist ja der andere. Das ist ja der Großinquisitor. Gyros ist ja der von den Grey Knights.
Ja, genau. Aber Kysnaros klingt ja auch schon sehr griechisch. Ne?
Klingt wie eine geile Platte Fleisch.
Können wir uns auf Gyros einigen?
Gyros.
Tezeti Zaikai.
Im Hörbuch wird immer Gyros gesagt.
Ja.
Ich hatte die ganze Zeit Bock auf richtig schlechtes, gut gewürztes Fleisch.
Boah, ich liebe Gyros.
Ich liebe Lampe.
Auch gut.
Auch das.
Ja, also, das ist der besagte Großinquisitor, der da schaltet und waltet und das halt auch kann, wie er will. Um den ranken sich eine ganze Reihe, wie heißt es? Ja, es ist nicht ganz klar, wo der herkommt und so. Ne? Also der wird halt als sehr ambitioniert, kalt, aber auch noch sehr, sehr jung wirkend beschrieben. Ja? Also der sieht wohl so aus, als wäre er in seinen mittleren bis späten 20ern, was halt im Prinzip gar nicht möglich sein kann. Also man meint, dass er aufgrund von Vetternwirtschaft überhaupt an diesen an diese Position gekommen ist, weil er sich im Vorfeld zu seiner Ernennung zum Großinquisitor eigentlich nur durch so ja kleinere Inquisitionsaktionen und Säuberungen auf Straßenlevel, heißt es, irgendwie einen Namen gemacht hat, was ja irgendwie im Prinzip nett ist für einen Einstieg, aber für so einen hohen Posten nicht unbedingt qualifiziert. Auf der anderen Seite, der Bundestag ist voll von solchen Leuten. Ne? Also das muss nichts heißen. aber wie gesagt, das ist ziemlich unwahrscheinlich. Zum einen wissen wir alle, es gibt Juvenor-Behandlungen, ne? Also der kann halt massiv Adrenochrom gesüffelt haben, um überhaupt so jugendlich rüberzukommen. Und wie wir jetzt gleich im Laufe der Folge sehen werden, was denn?
Ich wünsche mir doch die Söhne Mannheims.
Ach so, ah, meine Güte, der war sehr gut.
Und noch haben wir noch gar nicht das Tim-Impf-Thema angesprochen.
Ja, stimmt, das kommt ja auch noch. Das ist eine tolle Folge.
Ja. Also sehr viel Zeitgeist. Sehr viel Zeitgeist. Ah, ich finde es so toll, dass nicht mehr geschnitten wird. Herrlich. Auf jeden Fall. Schnallt euch an. Duckt euch. So, also auf der einen Seite wahrscheinlich massiver Juvenor-Einsatz, ja, oder Juvenor-Behandlung. Und ja, überhaupt dieses Netzwerk an Beziehungen, die sich gleich so entwickeln werden oder entfalten werden, aufzubauen, das dauert Jahrzehnte, wenn nicht gar Jahrhunderte. Der Küsneros ist unheimlich deep drin. Ja, es ist ein Inquisitor, der unabhängig ist, also der ist in keinem der drei großen Ordos verbunden und schafft es so, unheimlich die Beziehung spielen zu lassen und eine Riesenflotte für die für das Nachspiel zum Armageddon-Krieg zusammenzuziehen. Ja, und so geht's dann jetzt gleich weiter mit dem lieben Santa. Der erzählt euch jetzt nämlich, was der so Geiles getrieben hat, der Lurch.
Genau, und zwar, der war im wahrsten Sinne des Wortes eine Teflonpfanne und hat ihn wirklich nichts anbrennen lassen. Und so das, so die letzten Feuer brannten noch, so die letzten Blutlachen waren noch nicht getrocknet. Da, also noch im Jahr 444 hat die Inquisition sehr schnell angefangen, Zeugen und Überlebende entweder zu exekutieren oder, wenn das nicht möglich war, zumindest sterilisieren zu lassen, und das, das ist jetzt ein bisschen unangenehm, getarnt als Impfung, um zumindest die Arbeitslager noch bestücken zu können. Normalerweise nach so einem Aufmarsch an Dämonen und halt auch Grey Knights würde man einfach einen Exterminatus vorziehen. Auf jeder normalen Welt hätte man das gemacht. Nur ist halt Armageddon keine normale Welt und halt auch viel zu wichtig als Rüstungs- und Fabrikwelt. Und so die ganze Keilerei im Vorfeld hat schon sowieso die Produktionszahlen ins katastrophal Bodenlose sinken lassen. Also war ein Exterminatus und eine komplette Auswechslung der Bevölkerung keine Alternative. Also hat man versucht, da irgendwie so einen Kompromiss zu finden. Aber das halt wirklich unmittelbar. Also man kann eigentlich davon ausgehen, dass noch während noch Restkämpfe geführt worden sind, schon angefangen wurde,
zusammenzutreiben. Und zwar völlig egal, ob das jetzt Zivilbevölkerung war oder ob das jetzt planetare Verteidigungskräfte waren und das Stahllegion. Das wurde so alles mehr oder weniger zusammengefasst unter Bevölkerung. Und mit dem wurde dann so agiert. Wer entbehrlich war, wurde exekutiert und wer irgendwie was machen konnte und irgendeinen Purpose hatte, wurde zumindest kastriert.
Es ist heftig, was dahinter stand. Ne? Man hätte das ja vielleicht so ein bisschen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, diplomatisch mitteilen können, von wegen so, Freunde, es gibt hier so eine neue Impfung, das ist total sinnvoll, das sollten wir jetzt mal großflächig machen. Aber die Inquisition hat ja ihre Inquisitionssturmtruppen dahin gesandt und hat ja aus allen Löchern rausgezogen und so weiter und so fort. Und dieses in Arbeitslager schmeißen oder stecken, die sind ja, also diese Arbeitslager, das war ja vorgesehen, dass die in der gesamten Galaxie verteilt sind. Dann, also nicht mal irgendwie so, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, ortsansässig bleiben, sondern das hat ja so eine Wichtigkeit für die Inquisition gehabt, dass man wirklich gesagt hat, okay, die müssen überall hin, dass die bloß keinen großartigen Kontakt haben oder sonst irgendwie sowas.
Was für mich halt heftig, so sinntechnisch überhaupt nicht erschließt. Also ich hätte mir gedacht, das Sinnigste wäre halt gewesen, den Planet permanent unter Quarantäne zu halten, dass da keiner rauskommt. Außerdessen dann die ganze Bevölkerung, die ich nicht liquidieren kann, zu verteilen, damit sie überall sehen können, dass es Greynets gibt. Auch wenn sie sich halt nicht mehr fortpflanzen können. Hä?
Ja, dieses nicht mehr fortpflanzen geht halt darum, dass wegen Taint of Chaos, also dass sie irgendwie Dämonenkinder kriegen oder Mutanten, deswegen die Sterilisation. Und Logan Grimner hat das Ganze ja schon so eingefädelt, der hat ja auch die Grey Knights so angefordert, dass die Bevölkerung und möglichst wenig Soldaten davon überhaupt Wind bekommen. Also die meisten haben gar nicht viel zu erzählen, die wussten, da ist irgendwie Krieg gewesen, aber die wussten nicht gegen wen, denen wurde irgendwas von Xenos-Bedrohungen erzählt und so. Ja. Also das war schon eigentlich... Ja, hat der Grimner das schon ganz gut gemacht.
Der, wie heißt er noch? Dieser Space Wolf-Freund von Hyperion. Ich vergesse den Namen immer. Der heißt auch Bjorn. Hat irgend so einen Space Wolf-Namen. Und der meint halt auch, ne, so, ey Leute, was ist denn hier los? Nee, Quatsch, das ist sogar Hyperion, der das ja sagt, ne? Wo besprochen wird, ob hier massiv die Leute irgendwie in den Ofen geschmissen werden sollen, sagt er so, ey, hör mal, hier gibt's komplette Hub-Bevölkerung, die gar nichts mit diesem Krieg zu tun gehabt haben, so, ne, die kriegen da gar nichts von mit, ne. Und
ey, schon mein Part. Ja, im Sinne von, dass Logan ja weiß, was da passiert ist.
Nee, also nur jetzt wegen dieser Sterilisationskiste, ne? Und dann wird ja auch gesagt, so, ja, Moment mal, aber es kann ja rein theoretisch von Dämonen berührte Asche darüber geflogen sein und die können die dann eingeatmet haben und zack, ne? Und wie wir halt wissen, wie die Ruinous Powers wirken, das kann ja theoretisch sogar sein.
Das
und dann bist du im Arsch.
Erstens das und zum anderen so, die Inquisition ist halt nicht dafür bekannt, subtil vorzugehen oder irgendwie
tief vor allem zu stapeln. Ja, den lässt sich jetzt halt auch nicht so toll verhandeln. Ne?
Wenn
die
wirklich mit keinem von dem Verein. Also
wird es so gemacht.
Nee. Aber es wird ja auch immer wieder mal gesagt, besser hier sterben vielleicht 2 Millionen Leute, als wenn sich das ausbreitet, Milliarden und Abermilliarden. Ne? Was ja dann auch passiert. Vielleicht. Kommen wir später zu.
Foreshadowing!
Naja, also was man da auf jeden Fall schon mal zu Armageddon per se sagen kann, es ist eine Makropolwelt und auf einer Makropolwelt leben ja schon zig Milliarden. Und das sind ja zweistellige Milliarden Bevölkerung pro Makropole teilweise angesiedelt. Das war auch schon zu dem Zeitpunkt so. Deswegen so oder so, massiv blutig geworden. Und Logan, ganz genau, der weiß aufgrund der Geschichte mit der Inquisition umzugehen und wie die natürlich dann auch in solchen Fällen reagieren und agieren. Und genau, das war ja auch von ihm geschickt so angefordert mit den Grey Knights. Ach, hoffentlich sieht die keiner so ungefähr, dass die Bevölkerung davonkommt. Und nicht wie hierzulande, wir wissen es ja alle, dann noch großartig geimpft werden muss in Form von Chemtrails. Wir wissen es, es funktioniert, es passiert.
Ich sehe eine Welle völlig neuer Zuhörer zu uns kommen.
Ja!
Super. War das nicht der Plan?
Ich freue mich schon auf Andy, der dann Nachrichten beantworten darf auf Telegram.
Lieber Andy, wer von euch ist jetzt Reptiloid?
Anteilig nur zwei von uns.
Ich liebe eure Show, aber ich muss dich leider erleuchten. Santa ist Reptiloid und ihr solltet schleunigst alle Bände zu ihm bringen. Wir haben da mal so ein Video analysiert und bei Sekunde 32 kann man sehen, dass
dieses Ohr hat eine völlig verkehrte Form.
Ellipsenartige Pupillen. Das
Auge blitzte merkwürdig auf. Ja.
Wie er sich kurz mit seiner Zunge über die Augen leckt.
Er war auch mit Katy Perry im All.
Im Chamäleon-Lappen.
Ja. Jedenfalls.
Also wenn Santa demnächst immer so nach vorne, nach hinten, immer beim Gehen wappelt die ganze Zeit, so ganz langsam.
Ich kann Bescheid. Nicht anders. Meine Augen lassen sich nicht mehr bewegen. Ich kann nur so fokussieren.
Hör mal, Santa, was machst du eigentlich in deiner Mittagspause? Na ja, ich suche mir einen Stein und leg mich in die Sonne.
Santa, warum schielst du so?
Deswegen ist ihm der Winter so zuwider.
Ja.
Okay. Logan.
Schön. Logan.
Wolverine. Grimnar. Der hat ja versucht, jetzt irgendwie das, ich sag mal, das große Übel abzuwenden von der Zivilbevölkerung. Und versucht halt auch irgendwie mit der Inquisition zu schnacken und zu sagen, hey, da sind ja, wie gesagt, ein paar Bakropol, die jetzt so überhaupt gar keinen Dämon gesehen haben. Das wird halt nicht so richtig zugelassen oder auch irgendwie auch nur im Ansatz darauf reagiert. Das Einzige, was passiert, es gibt ja riesige äquatoriale Dschungelgegenden und es ist zumindest irgendwie im Buch, da muss ich leider auf Dennis verweisen, du hast es ja gehört, aber das war ja so, dass wohl einige Space Wolves zumindest so ein anteilig Zivilbevölkerung in die Dschungel geführt haben sollen. Also ich weiß jetzt nicht, ob dem auch so ist oder von wie vielen Menschen man da ausgehen kann oder ob es nur ein paar Vereinzelte sind. Wären wir da nicht näher drauf eingegangen.
Da bin ich jetzt gerade tatsächlich ein bisschen überfragt. Es ist ja jetzt schon einen Monat her, das weiß ich doch nicht mehr, was davon da gesprochen wird. Nee, aber wenn dann wahrscheinlich nur so ganz kurz übergangsweise, weil dieser Äquatorialdschungel, der ist ja nochmal eine Gefahrenquelle für sich, ne? Also ich glaube nicht, dass das so.
Ja, bestimmt.
So geil ist, da jetzt Zivilisten reinzutreiben. Man darf ja nicht vergessen, da sind ja auch noch Orks unterwegs.
Zu dem Zeitpunkt auch schon?
Die ganze Zeit eigentlich, ne?
Ah, okay. Das kann
Dennis, sein. Was erzählst du denn da? Da sind doch noch keine Orks.
Die sind doch immer noch da irgendwie. Die haben doch immer wieder mal Probleme auf Armageddon, weil da sich irgendwie sowas festgefressen hat, die dann immer wieder mal ausgepurcht werden müssen.
Wegen Ulanor oder was?
Ja.
Ja, aber das ist nicht wirklich Thema.
Nee, ist es nicht. Aber ist also, ja so, ne? Also du kriegst ja einen Planeten, der mal der Ork-Planet gewesen ist, den kriegst du ja nie wieder porentief rein.
Hast du einmal Orks, hast du immer Orks.
Das ist wie Läuse.
Das ist wie Schimmel.
Oder, das ist wie Herpes.
Ne, nicht Läuse, ja Motten. Kleidermotten.
Ja, jedenfalls auf der Welt selbst, unten, fällt es tatsächlich den Space Wolves etwas schwer, mit ein paar hundert Marines, ich sag mal so viele, also zig Milliarden Menschen zu beschützen und irgendwie vor der Inquisition, ja, irgendwie auch nur so ein bisschen so an die Hand zu nehmen, hey Leute, das wird schon so ungefähr. Das funktioniert safe auf dem Boden nicht, vor allem, weil auch die Inquisition von großen Regimentern der imperialen Armee halt unterstützt wird im Tun und Machen. Aber im Orbit ist es dann doch schon durchaus möglich, weil man, wie ja schon angesprochen, auch Teile der Bevölkerung und natürlich auch die im Einsatz befindlichen Regimenter werden auf Transportschiffe versetzt. Und im Orbit, da hat Grimnar schon eher die Chance, irgendwie eine Art von Schutz zu erzeugen. und weil da die Kräfteverhältnisse anders sind. Wir wissen ja alle, dass die Space Wolves einfach eine gigantische oder mit einer der größten ordengebundenen Flotten hat. Und naja, große Teile waren dementsprechend vor Ort und konnten halt einspringen bei Dennis.
Genau. Ja, die Space Wolves, die merken halt schon, was da so los ist. Ne? Die haben ja in ihrer vorherigen Geschichte immer wieder mal mit der Inquisition zu tun gehabt und denken sich so, also das ist irgendwie ein bisschen schmuhmäßig wahrscheinlich, was hier laufen wird. Ne? Die Zivilbevölkerung wird dann ja da in diese Arbeitslager gefercht, um sich zu Tode zu schuften. Während sämtliche Truppen, die jetzt nicht Inquisitionstruppen sind, da halt auf diese Transporter gesteckt werden, um halt irgendwo ins Universum verbracht zu werden. Naja, und die Space Wolves sagen halt, das geht halt nicht. Ne? Das sind halt alles Leute, die haben genauso mit uns hier auf diesem Planeten geblutet. Die verdienen halt echt hier eine vernünftige Behandlung. Und ja, Inquisition ist halt bekannt dafür, dass so Leute dann halt einfach mal irgendwie verschwinden. Und die Space Wolves denken sich, wir sorgen halt dafür, dass sie zumindest hier freies Geleit irgendwo hinbekommen und irgendwann muss man sie sich halt so oder so sich selbst überlassen. Und so fangen die halt an, mit ihren eigenen Kreuzern und so und Fregatten diese wirklich voll beladenen Transportschiffe zu geleiten. Ja? Und denen so halt zur Flucht zu verhelfen. Also wir haben im Orbit von oder außerhalb des Orbits von Armageddon haben wir halt einen Warp-Sprungpunkt. So, zu viel Wasser getrunken. Und ja, da sollen die halt hingebracht werden. Und so kommt es, dass halt das Transportschiff Trident of Ilmata. Ich habe mal geguckt, ob es zu Ilmata irgendwie was gibt, was irgendwie außerhalb des Warhammer-Universums, aber ich habe da nichts gefunden. Das scheint halt einfach irgendein netter Name zu sein. Mit etwa 400.000 Passagieren drauf, kurz vor Erreichen des Sprungpunktes von dem Grey Knight Schiff Caritas, wird irgendwie, ich dachte die ganze Zeit, wie mag das denn heißen? Weil die das irgendwie in dem Hörbuch ein bisschen anders ausgesprochen haben. Und ja, es heißt Caritas.
Mit oh, welche Ironie.
Ja, wir helfen euch.
Wir werden euch mal so richtig helfen.
Die Frage. Genau. Das ist das Schiff von unserem lieben Protagonisten Hyperion, der halt die ganze Zeit mit seinem Gewissen am Struggeln ist, wird halt zuerst der Warp-Antrieb ja, kaputt geschossen und dann halt daraufhin der Rest des Schiffes. Ne? Also der nach diesem ganzen Gewissensbissen denkt er sich halt auch so, ja gut, ne, besser hier die 400.000, ne, als wenn der Chaos-Makel sich durch diese Leute im restlichen Universum irgendwie verteilt, dann müssen die jetzt halt gehen, ne? Und ja, und die Space Wolves, ne, der ist die ganze Zeit im Zwiegespräch mit seinem Kumpel Bjorn Space Wolf Name und die reden sich halt gegenseitig ins Gewissen und sprechen halt darüber, was jetzt dafür und dagegen spricht und ja, und am Ende meinen beide so, ja, das hast du ja doch gemacht, ne? Meint er, ja, hab ich, ne? Da haben wir heute wohl beide eine Lektion gelernt. Und ja, aber die Space Wolves greifen nicht weiter ein, ne? Also die versuchen halt zu eskortieren, wo sie können, aber eröffnen selber nicht das Feuer.
Ja, die halten sich dann halt ein bisschen diplomatisch bedeckt oder so, keine Ahnung.
Die sind sehr deeskalierend, ne? Das muss man
ja,
schon sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also die Space Wolves gefallen mir auch sehr, sehr gut in dem Roman, ne?
Ja.
Abgesehen von diesem und au.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich lerne die gerade richtig zu lieben, weil ich die mega sympathisch finde. Oder die werden mir gerade echt sehr sympathisch. Und ja, mal sehen. Mal sehen, was da noch hobbytechnisch noch so kommt dann von mir aus meiner Ecke. Aber zurück zum Thema. Logan Grimner hatte dann nach diesem kleinen Fauxpas mit der Trident of Ilmata sich überlegt, dass halt sämtliche Schiffe oder die noch verbleibenden Schiffe halt gleichzeitig starten sollen, damit das nicht so wird wie Fische in einem Fass angeln, von wegen, oh, da kommt wieder eins, los, wir pusten das mal gerade ins Nirvana, sondern gleich alle auf den Weg machen, damit das halt bloß damit halt bloß viele entkommen können. Und dazu kommt auch noch, dass die Space Wolves sich dann mit ihren Schiffen in die Schusslinie schoben, beziehungsweise also gestellt haben, um das denen halt schwieriger zu machen, also den Inquisitionsstreitkräften schwieriger zu machen, die Flüchtlinge abzuschießen. So, was ich auch sehr, sehr gut finde, muss ich sagen. Also ich finde, das werden gerade bei mir voll die Sympathen, die gewinnen gerade richtig. Das ist total krass.
Auch ja, warte mal ab, warte mal ab. Ich habe nämlich eine Theorie, da sage ich mal später
ja,
was. Ich kann gerade im Hintergrund hören, wie Nils Armeekoffer im Hintergrund seltsame bebende Geräusche von sich gibt bei der Aussage.
Nee, Bullshit, aber ich spekuliere auf ein Space Wolves Kill Team, wer weiß. Mal gucken, irgendwie, also Sympathien sind da und wachsen auf jeden Fall, das ist eine ganz coole Nummer.
Aber als Primaris und, mit Frost klingen, ne?
Ja, bitte.
Ja, oh, klar, dann kotze ich von morgens bis abends.
Oh nee, ein pures Wolfen-Kill-Team, das wäre doch was.
Weiß ich jetzt nicht, aber dann brauche ich irgendwie so Stepptanzschuhe oder irgendwas, weiß ich nicht. Fühle ich mich noch nicht so, bin ich ganz, weiß ich nicht. Naja, auf jeden Fall blieben die halt nicht lange allein, die Space Wolves. Die haben dann noch ein bisschen Verstärkung bekommen, was es natürlich dann noch ein bisschen entspannter machte, dieses, also ihr Ziel dann noch weiter zu erreichen. Und der Großinquisitor Kysnaros hatte dann halt auch noch befohlen, dass halt alle Schiffe, die irgendwie doch davon kommen, auch weggepustet werden müssen. Die müssen einfach, also die, am besten soll niemand halt entkommen, damit die nicht irgendwie erzählen können, was da wie wo genau passiert ist und dass die vielleicht so ein bisschen, dass denen da jemand auf den Fersen ist. Und so wurde zum Beispiel die Welt Tybold durch Virusbomben vernichtet, weil ein Schiff von den Flüchtlingen kurz angelegt hat, da an einer Raumstation, an einem Raumhafen, nur um wirklich ganz kurz nur neue Vorräte an Bord zu nehmen, damit die halt weiter können. Also das hat schon gereicht, um halt Virusbomben regnen zu lassen und diesen Planeten halt wegzumachen.
Richtig so.
Absolut sympathischer Kerl, ja.
Ja, da hat man doch halt auch richtig Bock, ne? Und,
einfach mal hart durchgreifen, Mann. Die müssen auch mal wissen, wo die Grenzen sind.
Gott sei Dank haben die so einen besonderen Großinquisitor. Stell dir vor, was da los wäre, wenn die halt irgendwie so einen geilen, schnell eskalierenden Vollidioten am Start hätten.
Ja, wer weiß.
Hau weg die Scheiße. Naja, auf jeden Fall, die Grey Knights innerhalb dieser Flotte, die da immer noch um Armageddon rumwaberten. Was wir noch gar nicht besprochen haben, die wurden von dem guten Lord Gyros befehligt und der kam erst an, während die 169 Grey Knights in Terminator-Rüstung gegen Angron auf der Oberfläche gekämpft haben. Und als sie dann fertig waren da, war halt hier der gute Gyros da oben und der befehligte die Grey Knights und hat immer so ein bisschen vermittelt zwischen Space Wolves und Inquisition und Grey Knights. So, das war so ein bisschen das Sprachrohr der Grey Knights.
Das klingt nach einem richtig geilen Job, ja.
Ja, also der wird ja auch immer beschrieben als, also wenn er eine gute Qualität hat, dann ist er immer sehr besonnen und ruhig, ne?
Ja, total.
Also ja, kein Scheiß. der ist nie irgendwie aus der Haut gefahren, war von seinen Männern respektiert, aber nicht geliebt.
Aber die hatten ja auch so ein, wenn es dann um die Entscheidung geht, wie da mit der Säuberung umgegangen wird, wie wird jetzt mit den Bewohnern und den Soldaten auf Armageddon verfahren, da wird innerhalb der Inquisition mit allen, die da sind, da waren ja ein Haufen Inquisitoren plus Grey Knights und, wird da immer abgestimmt in so einem Konzil. Und da hatten vor allen Dingen auch die Grey Knights, die auf der Oberfläche von Armageddon gekämpft haben. Und hier unsere gute Annika Jalstott hier, diese fenrisianische Superinquisitorin mit Frostblick. Die haben auch dagegen gestimmt, fanden die alle nicht so gut. Aber die Leute, die quasi gar nichts mit den Kämpfen auf der Oberfläche zu tun hatten, waren natürlich super dafür, dass man alle Menschen umlegt. Und was dafür sehr bezeichnend ist in dem Moment, wenn es da immer diesen Schlagabtausch, sag ich mal, verbal zwischen Space Wolves, Grey Knights und Inquisition gibt, da hatten tatsächlich mal die Space Wolves die moralische Überlegenheit, was ja wirklich selten der Fall ist. Ne? Wenn eigentlich, wenn Space Wolves in Geschichten auftauchen, sind die ja doch immer die Heißblütigen, die dann da irgendwie auf die Kacke hauen. Genau, das war sehr, sehr bezeichnend für den Krieg um Armageddon.
Ja, wenn sie mit Menschen zu tun haben, da sind die ja gerne mal, da gibt man sich ja gerne mal dann ein bisschen auf Space Wars Seiten ein bisschen versöhnlich. Ne? Ist ja auch eine gute PR-Nummer, muss man ja sagen.
Sie ist halt auch ein Jude.
Na gut, also ja, dann es geht auf jeden Fall alles erstmal ziemlich den Bach runter. Und, ne, es wird sich gegenseitig beschimpft und Fäuste werden erhoben und in der Luft geschüttelt. Und nach einem ziemlichen Hin und Her machen sich dann die Space Wolves weg und verlassen das. So. Und dann fängt im Prinzip so eine Art kleiner Bürgerkrieg an. Ne? Also das sind erstmal so kleine Scharmützel und sowas. Und also es ist noch kein richtiger Krieg, ja. Aber nach einiger Zeit kommt es dann dazu, dass der Lord Inquisitor sagt, hör mal hier, Grimnar, ich schicke dir jetzt hier mal eine Nachricht, wir müssen mal miteinander reden, das geht so nicht weiter. Wir müssen uns treffen, damit das hier nicht komplett ausartet und wirklich noch zu so einer Art Bürgerkrieg eskaliert. Und ja, sämtliche Schiffe der Grey Knights, die halt da unterwegs sind und so, kriegen halt auch diese Nachricht, sie sollen sich halt da und dort einfinden. Und auch Hyperion auf seiner Caritas bekommt diese Nachricht. Und als er da an diesem Ort, wo das Treffen anberaumt wurde, mit seinem Schiff aus dem Warp in den Realraum bricht, kommt er im Prinzip zum Zeitpunkt da an, wo gerade eine Raumschlacht zu Ende geht. Ja, also der weiß zuerst gar nicht, was hier los ist, so, ne? Funkt halt direkt mal das Flaggschiff vom Gyros an und fragt halt so, was ist denn los hier? Wie sind meine Befehle? Und Gyros sagt direkt so, ja, hier auf Angriffskurs direkt das nächste Space-Schiff bitte angreifen, was dir in die Finger kommt. Aber bevor es dann halt so richtig so richtig bergab geht, man sieht auch das Flaggschiff, der große Kreuzer von wie heißt er noch? Meine Güte. Space Wolf Chef, 15 Mal gesagt jetzt gerade.
Grimnar.
Von Grimnar, genau. Ist halt schwer beschädigt, ja, quasi sturmreif geschossen. Und daraufhin sagt Grimnar, ja gut, dann lass uns mal reden, bevor das hier mein Schiff komplett im Arsch ist. Und man trifft sich auf Seiten der Inquisition mit einem ziemlich großen Kontingent, ja, also Inquisitoren, Inquisitionstruppen. Man will halt nichts dem Zufall überlassen. Und auch Hyperion gehört auf Seiten der Grey Knights zu diesem Verhandlungsteam, sage ich jetzt mal. Die Space Wolves kommen mit einem Thunderhawk angeflogen. Und aus diesem Thunderhawk steigen Logan Grimnar und drei, meine ich, seiner Leibgarde aus Wolfsgardisten. Ja? Die kommen halt da die Boarding-Rampe runter, Grimnar seine große Axt dabei, die Wolfsgardisten mit Sturmboltern. Und es fängt halt an, man fängt halt an, miteinander zu sprechen. Ne? Der Krysnaros fängt halt direkt an mit hier von wegen, ja, der ist sehr, sehr überheblich den Space Wolves gegenüber. Ne? Meint hier so, ja, hier, ihr Lurche, was wollt ihr überhaupt? Jetzt ergebt euch mal hier bitte sofort. Grimnar sagt, ergeben, auf gar keinen Fall. Ne? Was soll denn das hier? Ihr habt die Regeln des Verhandelns quasi gebrochen. Ne? Und wie gebrochen? Ich bin die Inquisition. Ne? Krysnaros sagt, Ja, okay. Grüßen daraus sagt hier halt, ne, ich bin hier die Inquisition, ich mach die Regeln, ne? Grimnar sagt, nee, Moment mal, das ist hier unter Kriegern, die Ehre haben, gibt sowas nicht. Ihr habt uns hier hingelockt zum Verhandeln und kaum sind wir hier angekommen, schlägt eure Falle zu und wir werden hier beschossen, ne? Das geht überhaupt nicht. Da übernimmt Gyros das Wort und sagt, ja, Leute, hier, was soll denn der Scheiß, ne? Grimnar meint so, ja, wie, was soll denn der Scheiß? Hast du hier diesen Plan gehabt oder was? Und Gyros sagt, ja, eventuell. Und daraufhin, mit einem Zucken seines Handgelenks lässt Grimnar seine Dämonenaxt. Und das ist jetzt wichtig für meine Theorie später, ja? Der hat ja eine Chaos-Axt dabei.
Stimmt!
Was? So, und der lässt halt seine Axt fliegen und enthauptet mal eben Krysnaros. Quatsch, Entschuldigung, Gyros. Ne? Alle erstmal so, was zur Hölle?
Ausgerechnet, okay.
Was soll das denn jetzt, ne? Und Krysnaros geht richtig der Arsch auf Grundeis. Ne? Das war eine Situation, da war ich im Roman echt ein bisschen baff, wie das jetzt gehandelt wurde. Weil eigentlich, ich meine, da ist ein Space Marine Ordensmeister, der dem Ordensmeister der Grey Knights den Kopf abhackt. Ne? Parallel dazu geht's halt richtig ab. Die anderen Space Wolves eröffnen das Feuer auf Grey Knights. Es kommt zu einem riesen Tumult, ne? Die sterblichen Truppen wissen überhaupt nicht, wo ihnen der Kopf steht, was da gerade um die rum geschieht. Es wäre
und wären, glaube ich, wirklich gern ganz woanders. Die haben sich, glaube ich, auch gedacht, boah, ich sollte das wirklich nicht mit ansehen hier gerade.
Genau. Es verlieren mehrere Grey Knights ihr Leben in diesem Hantier da, ne? Mit einem verächtlichen Mittelfinger quasi fängt die Luft an zu knistern. Hyperion meint, scheiße, das hätten wir sehen müssen oder kommen sehen müssen. Ja, die Luft fängt an zu knistern und Grimnar und seine Garde wollen sich wegteleportieren. Hyperion, der Fuchs, der ist ja auch Psioniker, greift mit seiner psionischen Macht quasi in diesen Prozess ein und zieht die durch seinen Willen wieder in den Realraum. Also die werden gar nicht erst teleportiert, aber die versuchen es einfach ein zweites Mal. Hyperion ist ja immer noch sehr geschwächt durch, der hat ja fast sein Leben verloren beim Krieg oder beim Kampf gegen Angron. Und das raubt jetzt, dieser eine Kraftakt raubt halt seine Kräfte und Grimnar schafft es tatsächlich, mit seiner Leibgarde an Bord der, ist das noch die Raffnickel zu transportieren?
Nee, das ist die Skrammersachs.
Die Skrammersachs, genau.
Genau,
Skrammersachs. Stimmt. Skrammersachs ist, Nico, weißt du, was ein Skrammersachs ist? Kannst du es erklären für die Leute da draußen?
Also ich kann erzählen, was ein Sachs ist. Mhm. Ein Sachs ist eine Mischung aus Hackebeil und Messer, ein Haushaltsmesser, was die Nordmänner früher immer gerne quer am Gürtel getragen haben, hinten dran.
Das ist ein Gerücht. Ha, so, okay. Da gibt es keine Belege für, dass sie so getragen wurden.
Okay, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist es halt ein Gebrauchsgegenstand, der extrem effektiv ist, weil er halt diese Mischung aus Messer und Hackebeil beinhaltet. Und wenn die Nordmänner wussten, wie sie mit ihren Sachen umgehen, naja, dann wohl gepflegt und die hatten nämlich extrem viel Metall. Und deswegen war das Sachs halt auch immer an ihrer Seite und somit wirkte es immer, als ob die mega schwer bewaffnet sind, weil sie zusätzlich zu Speer, Bogen, Axt und so weiter auch noch immer so einen Sachs hatten, was extrem effektiv ist, um halt auch freie Körperstellen zu zerteilen.
So, und das kann ich noch ein bisschen weiter ausführen. Es ist nämlich nicht nur, also es wird davon ausgegangen, dass der Name Sachs lässt es vermuten, dass es eine sächsische und oder angelsächsische Erfindung ist. Die Dinger kommen, aber in ihrer langen Form höchstwahrscheinlich in der Völkerwanderungszeit mit den Hunnen nach Europa, wird dann aber hier aufgenommen. So, und hier hast du wirklich richtig, also da hast du richtig große, die werden mit der Zeit immer kleiner. Da gibt es dann verschiedene Typisierungen, Schmalsachs, Langsachs, Kammersachs und so weiter, Schwertsachs auch. Und im Prinzip bei allen nordwesteuropäischen Völkern hast du diese Dinger vertreten. Ne? Also von der Völkerwanderungszeit an, ne? Angeln, Sachsen, Angelsachsen in Skandinavien, aber auch bei den Franken. Und ich habe da eine Theorie dazu, die ich für recht sehr wahrscheinlich halte, weil die Dinger verschwinden im Prinzip mit Karl dem Großen schlagartig.
Und werden durch das Saxophon ersetzt.
Genau, weil man da einfach viel besser, Karl der Große war ein großer Musiker und man kann einfach viel besser Musik auf einem Trötinstrument machen als auf einem Messer. Die Dinger verschwinden und jetzt wird's nämlich spicy. Weil zur Zeit, also im 8., also zur Zeit Karls des Großen, erreichen die nochmal ihre absolute Blütezeit und werden riesengroß und werden im Verbund mit einem Schwert getragen. Schwert ist eine Waffe. Es war höchstwahrscheinlich, dass diese Sachse eigentlich nur für den zivilen Bereich zum Morden da gewesen sind. Und das erste Gesetz, was Karl der Große erlässt, ist, das Morden bei Tisch wird verboten. Das ist, ja, und mit Erlass dieses Gesetzes verschwinden die Sachse. Recht interessante Story. Und damit mit und mit halt auch drumherum. Ne? Also wir haben immer noch sachsähnliche Messerformen, weil das ja eine sehr typische Messerform ist. Ne? Also ich sag mal wie ein Bowie-Knife ein bisschen vergleichbar. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, der hat sein Flaggschiff nach einem Messer, was zum Morden da gewesen ist,
benannt. Um jetzt nochmal final abzuschweifen. Und ich meine das jetzt nicht als Witz, aber wenn er das Morden bei Tisch verboten hat und das dazu führte, dass diese Sachsmesser verschwunden sind, die so fast schwertartige Länge hatten, heißt das, man hat mit denen dann halt einfach so spontan über den Tisch rübergestochen, um ihn umzubringen?
Ja, also es war Karl der Große wollte ja Neuerung, ne? der hat sich ja als Römer gesehen und wollte zeitgleich was Neues machen, ne? Der hat eine Heeresreform gemacht und so weiter und so fort. Viele Sachen, die aus der Merowingerzeit da waren, sind verschwunden, mussten verschwinden, weil das war ja alt und staubig. Und darum war Morden bei Tisch war keine, das wurde nicht mit einer Leibstrafe oder sowas belegt. Das war nämlich eine ganz einfache, im Prinzip Erbfolge 2.0 Möglichkeit. Und das musste verhindert werden. Das wurde echt viel gemacht. Also wenn man sich die Stammbäume aus der Zeit anguckt, die enden alle doch sehr abrupt. Ziemlich häufig so. Alle Brüder weg, einer überlebt. So der Fünftgeborene, der sich dann halt irgendwie hochgemordet hat.
Oh ja, stimmt. Gute Szene in der 13. Krieger.
Ja, stimmt.
Und wenn ihr das schon wild findet, dann googelt mal Medici. Da werdet ihr überrascht, wie viele Leute da eines natürlichen Todes gestorben sind. Keiner.
Ja. Und dass die halt weggefallen sind, das hat nach Norden hin was länger gedauert, weil das halt immer, ne, von Süden nach Norden halt so ein Gefälle von Sachen, die sich da schneller verbreitet haben. So, wo waren wir stehen geblieben?
Er teleportierte sich zurück auf die Skammersachs.
Ja, genau, auf die Skammersachs.
Dann war er weg. Großinquisitor, oh Gott, ich stolper über den Namen. Küsnaros, ich hasse das. Warum hat
Gyros?
Großinquisitor Gyros. Der hatte jetzt halt ein Problem. Zum einen hat er den Cranes nicht mehr so wirklich zu 100% über den Weg getraut oder zumindest nicht mehr wirklich Vertrauen in ihre Fähigkeiten gehabt. Was man irgendwo ansatzweise nachvollziehen kann, wenn man nicht beim Krieg auf dem Planeten dabei war, aber gesehen hat, was halt da jetzt vor Ort passiert ist. Und hat sich dann mehr oder weniger der Einfachheit halber den gesamten Orden der Space Marines der Red Hunters geholt, zu denen erzähle ich gleich noch mehr, und hatte dann eine richtig, richtig gute Idee, und zwar deeskalierend und weise hat er sich überlegt, boah, ich fliege jetzt mal nach Fenris und belagere den Planeten. was halt, also so alles davor war ja schon absurd, aber das schlägt jetzt so den Fass so final den Boden aus an ja. Blödheit, eine wirklich schreiende Blödheit. Das ist
was soll schon
vor allem auch Hybris. Also, hey, ich belage jetzt einfach eine Heimatwelt eines Space Marine Ordens, weil ich bin ja Inquisitor. So, was soll schon schief gehen? Das wäre bei allen anderen Space Marine Ordens schon keine geile Idee, aber bei Space Force, die finden das, glaube ich, richtig gut, ja. Naja, so, und jetzt zu den Red Hunters. Die Red Hunters, über die gibt's gar nicht so viel, oder zumindest nicht sehr viel wirklich gesichertes. Was man sagen kann, ist, dass es die schon sehr lange gibt und vermutlich wurden die sehr, sehr, sehr knapp nach dem Bruderkrieg gegründet, um halt wirklich gezielt die Verräterlegion aufzuspüren, zu bekämpfen oder deren verbliebene Streitkräfte aufzureiben. Es gibt Space Marine Orden, die sind sehr dicht mit der Inquisition, wie zum Beispiel die Black Templar. Und dann gibt es Space Marine Orden, die das noch ein bisschen weiter treiben, wie die Red Hunters. Die sind eigentlich, es ist so neben den Grey Knights, so der Space Marine Arm der Inquisition. Das geht sogar so weit, dass sie das Logo der Inquisition in ihrem Ordenslogo haben. Das ist ein weißer Schädel mit diesem Inquisitions-I auf der Stirn. Also die machen eigentlich nichts anderes, als für die wirklich die Drecksarbeit, für die sie dann auch die Grey Knights zu schade sind.
Sind schon Fanboys, ne?
Total. Also die hängt halt wirklich doll an der Zitze der Inquisition.
Ganz kurzer Zeitfakt. Wir können ja jetzt nicht mehr schneiden, oder? Ich hatte jetzt auch die Red Hunters ausgearbeitet.
Ja, geil.
Okay.
Gut, dann.
Nee, aber dann erzähl mal ruhig.
Ja, kann man ja prima noch irgendwie dann sich mit einbringen noch.
Ja, das kann ich gleich übergeben. Ich hätte es noch ein bisschen erklärt, wie sie aussehen. Also die erinnern optisch so ein bisschen an frühe Konzeptarts von den Blood Angels. Die haben halt eine sehr blutrote Rüstung mit gelben Beschlägen und halt das Ordenslogo ist ein großer weißer Schädel mit dem Inquisitions-I.
Und sehr klassischer Space Marine Look. Sehr, sehr
klassisch. Also es ist wirklich sehr, sehr oldschoolig. Und ja, wie gesagt, die sind halt absolut loyal der Inquisition gegenüber und tun halt aber auch nur für die Arbeiten tun, erledigen halt aber auch nur in Anführungszeichen Arbeit, wenn man das so nennen kann, die halt irgendwie eine Casa der Inquisition ist. Also, dass wenn die mal gegen Xenos kämpfen, dann weiß halt Ordo Xenos das so gesagt hat. Also, das ist auf eigene Faust agieren die nicht. Die brauchen schon klar jemand, der in die Richtung zeigt und sagt, fass. So.
Ich finde die geil. Weil es so richtig geile, ein bisschen so inquisitionsspeichelleckende Eiferer sind. Die ganze Zeit so, ja, machen wir das richtig? Ja, geil.
Wäre so gerne Black Templar, ja.
Ja.
Ja, okay. Also erstmal nicht Black Templar, sondern Deathwatch meinst du?
Nee, ich meine Black Templar, die arbeiten doch auch sehr eng mit den Inquisitionen
zusammen. Nee, das sind die Deathwatch. Die Black Templar sind ja generell einfach
Kreuzfahrerorden, aber die hängen, aber die verhaften doch auch gerne für die Inquisition andere Space Marines und sowas.
Die sammeln.
Die sind doch so doll in der Ekklesiarchie drin, dass sie, also naja.
Ja, Moment mal, man darf ja Ekklesiarchie nicht mit der Inquisition verwechseln, ne? Und die stehen ja selber auch unter Beobachtung der Inquisition wegen ihrer nicht so ganz geklärten Ordensgröße, ne?
For real? Ja, mit den ganzen Kreuzzügen und Zügen, wie sie unterwegs sind.
Ich dachte, die wären immer sehr, sehr dick mit der Inquisition und musste da halt auch wieder so Beispiel Space Marine 2 denken, Space Marine 1 denken, wo sie am Ende für die Inquisition den Titus verhaften und so Kram.
Auf jeden Fall zu den Red Hunters kann man auch noch so, also ich kannte die vorher gar nicht. Und um nochmal den Bogen ganz zu Beginn dieser Folge zu schlagen, wie die Inquisition ja mal versucht, das Wissen über Dämonen und über Verräterlegionen keim zu ersticken durch Ausmerzen von Sterblichen, machen sie das Gleiche, wenn sie bei Space Marines, also die Unsterblichen sozusagen, in den Einsatz gegen Verräterlegionäre schicken, aber nicht in puncto Töten, sondern Gedächtnislöschung. Das funktioniert soweit ganz gut, aber das funktioniert, oder damit sie es nicht bei jedem machen müssen, haben sie ja nun mal ihre, vor allem halt die der Ordo Hereticus, die haben ja ihre Grey Knights auf der einen Seite, aber selbst die sind ja, wenn die im Einsatz sind, muss ne, auch alles verschleiert werden. Die Red Hunters hingegen sind quasi gleich das nächste, die nächste Stufe. Ein Orden, der in Erscheinung treten kann, der eigentlich ausschließlich, genau wie das Santa schon sagt, in, im Namen der Inquisition arbeitet und auch interessante Sachen macht. Also vor allem halt so diese Bückstückarbeit. Unter anderem die Beobachtung, und das fand ich ganz interessant, da sogar der Bogen zu unserem Badab-Konflikt, die waren, oder das war der Orden, der die Büßerkreuzzüge der Mantis Warriors, der Lamentas und der Executioners halt beobachtet haben. Mhm. Und das fand ich halt ganz witzig. Im Verbund natürlich mit der Inquisition, im Verbund mit dem Officio Assassinarium und wahrscheinlich auch noch ein, zwei andere Orden, die jetzt aber mir nicht bekannt sind. Und das Ganze fand zum Beispiel statt unter der Schirmherrschaft Red Hunt. Und die haben natürlich dann aber auch...
Wie einfallsreich.
Ja, klar, voll. Und naja, im Rahmen dessen gab es halt auch schon ein paar Vorkommnisse. Also die haben die jetzt nicht nur beobachtet, zum Beispiel die Lamentas, als sie wirklich mal durch die Schwarmflotte Kraken in Mitleidenschaft gezogen wurden, haben die Red Hunter tatsächlich auch die so ein bisschen supportet, dass sie nicht komplett ausgemerzt
sind. Die haben sich, ich dachte, jetzt kommt sowas wie, ja, also das ist jetzt ein bisschen sehr wild hier und eigentlich sind wir nur zum Beobachten. Das können wir auch von weiter weg machen.
Der Naturfilmer greift nie ein.
Und ein besonderes Augenmerk finde ich, und das ist ja auch so ein persönliches Ding und auch ein ganz großer Meilenstein für mich, weil ich auch selber eine große Armee besitze, die Siege of Rex-Kampagne, also Todeskorb von Krieg und Co. Da waren die Red Hunter auch sehr engagiert und das war mir gar nicht so bewusst. Ich habe die Bücher jetzt lange nicht mehr in der Hand gehabt und jetzt so zurückerinnert, hatte ich immer nur die Red Scorpions im Hinterkopf, aber die Red Hunter waren anscheinend auch sehr aktiv auf dem Planeten. Unter anderem haben die sogar einen ihrer schwärzesten Ordenstage dort erlebt. Und zwar bei dem finalen Sturm. Also für die, die es halt nicht wissen, Rex war auf jeden Fall eine große, sehr industrialisierte, mächtige Munitionsplanetenbasis, wie auch immer, die durch den Kardinal Xaphan dem Chaos anheimfiel und dann in einer 13-jährigen Kampagne vom, ja, mit zig Millionen toter Soldaten wurden die halt zurückerobert. Genau, und dann gab es nämlich die. Also bis dahin waren die Red Hunter auf dem Planeten Rex eher so vereinzelt mit Inquisitions oder Inquisitoren halt im Gefolge so unterwegs, also in kleineren Gruppen aktiv. Aber dann haben sie es doch einmal beim finalen Sturm auf so eine ja, groß angelegte Bastion, die als Eingang entweder, glaube ich, in die Untermakropole oder Unterzitadelle diente, da haben die halt so einen Drop-Pod-Angriff gemacht. 150 Marines der Red Hunter sind da gelandet, aber was dann so ein bisschen ungünstig war, quasi vor den Füßen von einem Chaos Reaver Titan gelandet. Und naja, der hat.
Man kann halt auch Pech haben.
Ja, allerdings. Der hat genau das gemacht, wozu er diente. Er hat dann angefangen auszulöschen und tatsächlich hat noch ein Belagerungsregiment der Todeskorps von Krieg versucht, die so ein bisschen rauszuhauen. Aber final sind tatsächlich alle 150 Marines, die bei diesem Einsatz dabei waren, gestorben. Und naja, das war auf jeden Fall ein ganz großer dunkler Tag, weil 150 Marines, das ist schon eine Menge. Anders wiederum waren die mega gut im Einsatz nachher, als es darum ging, die Unterzitadelle zu räumen. Da waren die halt extrem effektiv. Da gab es halt auch sehr große Heldengeschichten. Und da haben sie viel geschafft. Naja, aber in diesem Fall jetzt, was der Gyros, Kyposaurus, wie auch immer, Inquisitor vorhatte, habe ich doch gesagt, der hat den kompletten Orden der Red Hunters halt hinzugezogen. Die haben natürlich zugestimmt. Und die sind tatsächlich dann mit 20 Schiffen der Flotte beigetreten.
Ja, voller Ordensstärke, ne?
Ja. Chapter Master Demar.
Genau. Also interessant war, was ich ganz am Anfang schon mal gesagt habe, woran man sieht, was dieser Geismar Kysnaros, ja, Lord Inquisitor, was der für Beziehungen hat, ne, dieses Netzwerk, was er sich aufgebaut hat. Da kommt ein kompletter Space Marine Orden an und nicht halt irgendeiner, sondern das wird halt in dem Roman auch beschrieben, wo dann die Flotte zusammengezogen wird. Und dann da jemand sagt so, ja, Moment mal, also ich bin jetzt kein Fachmann für normale Space Marines, aber sind das nicht normalerweise nur 1000 Mann? Ich sehe, wie viele Strike Cruiser sehe ich hier? Das sind doch mehr als 10 Kompanien. Da wird dann aber nicht weiter drauf eingegangen, wie viel es jetzt im Endeffekt ist, ne? Aber also, ne, ich meine, klar, ne, die haben ganz enge Bindungen zur Inquisition,
ne? Und auch schon lange.
Ja, und auch schon lange. Das heißt, die werden wahrscheinlich auch umfangreiche Sonderbefugnisse haben, um halt auch einer von diesen Riesenorden zu sein.
Man munkelt ja sogar, dass die aus der zweiten Gründung, also M31, stammen. Also wirklich, wirklich alter Orden.
Und halt von vornherein. Also es gibt auch das Gerücht, dass sie auf Anraten der Inquisition erst gegründet worden sind. Also dass sie von vornherein Zweckkarten für die Inquisition zu arbeiten. Ja.
Aber unbekannte Gensaat, ne? Würde mich ja auch interessieren.
Hm. Wordbearers.
Möglich?
Es würde so passen. Also so dieses Fanati.
Ja, sehen den Imperator ja auch als Gott-Imperator an, was ja auch übel aufstößt hier und da. Und Kysnaros sammelt halt diese wirklich riesige Flotte, um Fenris zu belagern. Allerdings ist das auch innerhalb seiner eigenen Flotte und des eigenen, ich sag mal, Führungsstabs alles andere als unumstritten. Ja, also man sieht, okay, dass das ufert hier aus. Wir sind gerade auf dem Weg, einen der altgedientesten Space Marines, erste Gründung, auf seinem Heimatplaneten zu belagern und im schlimmsten Fall vielleicht sogar auszulöschen. Die haben diese riesige Ordensfestung. Das kann hier halt echt, aus den Fugen geraten, ne? Also,
ich glaube, da sind wir schon längst dran vorbei.
Ja, ne? Aber also man befürchtet, dass es halt ein neuer Bruderkrieg wird, ne? Und man weiß ja auch nicht, keine Ahnung, wenn jetzt die Space Wolves lang gemacht werden, was sagen die anderen Orden dazu, ne? Da wird es bestimmt auch welche geben, die das so gar nicht cool finden. Ne? Also Space Marines sind ja immer geile Geräuschkulisse. Space Wolves sind ja. Space Wolves sind ja immer, Space Marines sind ja immer sehr darauf erpicht, möglichst ehrenvoll zu sein. Ne? Da gibt's alte Bünde und Bündnisse und bla bla bla. Wer weiß, wer da irgendwie meint, dann irgendwen rächen zu müssen. Und deswegen,
die Space Wolves sind halt auch bei weitem nicht die einzigen, die mit der Inquisition aneinander geraten sind.
Das so auch.
Space Marine Orden per se ist ja was sehr Autarkes und das natürliche Dinge, dass sie halt öfters dann mit der Inquisition hier oder da aneinander.
Genau, und das wird auch von Kysnaros selber erwähnt. Es ist eines seiner Ziele, damit endlich dieser quasi Autarkie von Space Marines allgemein einen Riegel vorschieben zu können. Ne? Wenn man sagen kann, guck mal, wir haben hier ein Exempel statuiert, dann werden andere Space Marine Orden da auch vielleicht die Füße stillhalten. Ja, kennt man ja von Space Marines. Das sind ja alles sehr einsichtige Leute.
und leicht einzuschüchtern in der Regel.
Ja. Ich glaube, wir haben auch gar nicht so richtig deutlich darauf hingewiesen, dass bis zu dem Zeitpunkt, wo diese, wo halt Grimnar Joros da enthauptet hat und anschließend halt zurück auf sein Schiff floh, sag ich jetzt mal, dass ab dem Zeitpunkt das auch ganz klar war, dass die Space Wolves nicht nur das Feuer einstecken, sondern auch austeilen. Weil darauf haben wir, glaube ich, nicht mit aller Deutlichkeit darauf hingewiesen, weil dann ging es erst ja richtig los und das war ja auch notwendig, dass die da halt irgendwie, sag ich mal, ihre Kräfte zusammenziehen, weil bis dahin haben die ja nur Prügel ausgeteilt, die Inquisition, und auf einmal kam richtig Gegenfeuer Unter anderem das Flaggschiff der ersten Bruderschaft der Grey Knights ging in Flammen auf, das seit 9000 Jahren aktiv war. Also, das sollten wir vielleicht auch nochmal so ein bisschen, glaube ich, deutlicher. Das wurde richtig haarig in der Zeit.
Ey, und wie gesagt, nochmal, ne? Da ist ein Grey Knights Ordensmeister gekillt worden, ne? Das ist schon wild. Also, die und dass nicht das,
von alleine um,
ja, und dass das nicht weiter aufs Schärfste geahndet wurde, ne? Das ist ja auch schon eine krasse Sache. Also, dass da überhaupt noch versucht wird, zu einzuschüchtern und nicht direkt irgendwie alles sturmreif geschossen, Virus bombardiert wird, ne? Aber naja, auf jeden Fall. Halt aus Angst, dass das komplett eskaliert. Was tust du da, Santa?
Ich glaube, ich würde umsichtig die Heimatwelt belagern und versuchen, die zu abschließen.
Okay, oder so.
Sehr gut.
Das klingt, das klingt plausibel.
Ja, okay.
Was hat denn unser guter Held gemacht?
Entschuldigung.
Das war super gerettet hier.
Hervorragend. Es wird sich in clandestinen Ecken und so getroffen, abseits vom Führungsstab und ohne Christen heraus, Teile der Inquisition, aber auch der Grey Knights, dabei ist auch unser Hyperion, und es wird beratschlagt, wie man diese Kiste vielleicht auch alternativ lösen könnte, ohne da jetzt über die Space Force herzufallen. Und nach einigen Beratschlagen und mögliche Szenarien durchspielen, ist eine der möglichen Wege der das vorzeitige Ableben von Küsnerhaus. Und da der Typ halt komplett beratungsresistent ist und da halt sowieso seinen Film fährt, ne? Das wird durchdiskutiert, letztendlich aber nicht wirklich, also gar nicht ausgeführt, aber man will halt erstmal ein bisschen gucken, was da...
Abwarten, was passiert.
Genau, was möglich wäre. Hyperion wäre, glaube ich, bereit dazu gewesen. Aber der wollte halt erstmal abwarten, wie sich das alles so entwickelt. Weil auch im Gespräch mit Küsnerhaus merkt er irgendwie, der verändert sich gerade irgendwie, ne? Irgendwas läuft da nicht. Irgendwas passiert mit dem. Und so kommt es dazu, dass man halt anfängt, dann gen Fenris zu segeln und Fenris und letztendlich halt auch The Fang zu belagern. Nils, jetzt habe ich aber schon so viel gesprochen. Andy ist ja gerade irgendwie ein bisschen untergetaucht. Magst du was dazu sagen? Hast du da was? Kannst du?
Was denn?
Die Belagerung von Fenris und dann halt auch so ein bisschen, wie es weitergeht. Also Andy hatte mich gefragt, ob ich seinen Part übernehmen könnte, aber du hast so wenig gesagt. Ich höre so gerne deine Stimme.
Ja, tatsächlich. Ich habe ganz, ganz gebannt zugehört. Wahnsinn. Mach mal gerne weiter.
Okay, also.
Ich danke dir.
Immer gerne.
Das ist ja wie Vorlesen in der Schule. Nein, ich habe aufgepasst. Wo sind wir denn?
Okay, also. Man fliegt nach Fenris, ne, bricht da halt wieder in den Realraum. Ne, es geht ja alles per Warpsprung. Und fängt halt an, den Planeten anzugreifen. Zu belagern, und man trifft sich zum Palais, ja. Also Küsnerhaus sagt so, hier sind wir, lass uns doch mal
treffen und verhandeln. Das hat beim letzten Mal schon so super funktioniert.
Ja, genau, ne? Und
I'm an engineer.
Genau. Und man beschließt sich auf, also ganz oben auf dem Reißzahn ist halt so eine Landeplattform, ne? So ein Space Dock, wahrscheinlich vergleichbar mit Lions Gate auf Terra. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall haben die halt ganz, ganz oben drauf ist halt so eine Landeplattform und da wird sich halt getroffen. Ja, das Inquisitionsgefolge zieht halt los mit Küsnaros an der Spitze. Dann ist unsere Inquisitorenfreundin Annika von Fenris ist auch noch dabei, Hyperion und so weiter.
Tommy ist auch am Start.
Genau. Und ja, und dann stehen die da und denken sich, ja gut, was ist denn jetzt hier los, mit wem reden wir denn? Ne? Da öffnet sich quasi irgendwo so ein Tor und man hört schon so und wer kommt an? Björn Fellhanded. Ja? Und alle sind halt komplett überwältigt. Ne? Also der wird auch extrem cool dargestellt in dem Roman. Und ja, die wissen gar nicht, wie ihnen geschieht, ne? Weil sämtliche, also der ist sehr offensichtlich als psychologische Untermauerung für diese Gespräche überhaupt erweckt worden und dann dahin geschickt worden, weil der Typ ist halt eine Autorität, ne? Der wird dann der halt
ist
auch
eine Legende.
Ja, Mann.
Sorry, keine Autorität. Der Typ ist einfach eine scheiß Legende, genau. Weil das ein Zeitzeuge aus der Heresy ist.
Exakt. Und das wird halt auch da angesprochen, ne? Also dann fragen die so, ja, Moment mal, Darf ich eine Frage stellen? Ne? Also die fallen auch im Prinzip in Scharen alle auf die Knie vor dem, ne? Weil die einfach so voller Ehrfurcht einfach so, oh, ne?
So, darf ich einen Helm signieren?
Bitte? Ja, genau. Darf ich dir eine Frage stellen? So, ja, was denn? Ne? Der ist ultra läppsch, muss man auch dazu sagen. Ne? Und dann so, ja, was denn? So, ja, hast du den Imperator wirklich gesehen? So, gesehen? Ich habe mit dem gekämpft. Ich hab neben dem geblutet, der hat mich auch beim Pissen beobachtet. Oder irgendwie sowas sagt er.
Immer wenn wir soffen zusammen.
Ja, ne?
Das verbindet.
Und, ja, warte.
Ja, und man muss dazu erwähnen, dass auch, dass er als der einzige mögliche Verhandlungspartner vor Ort war, ne? Kimna war nicht da.
Ja, genau. Der wäre im Prinzip der, ja, anscheinend haben die keine besonders gut durchdachte Hierarchiestruktur, sage ich jetzt mal. Ne? Also der war jetzt halt der nächsthöhere anscheinend, der zur Verhandlung überhaupt da gewesen wäre. Ja, er ist halt da und wirkt, ja. Und also man merkt halt auch, Küsnaros ist zutiefst eingeschüchtert und fällt im Prinzip vor dem in Staub und meint so, oh Gott, ja, vielleicht können wir doch über alles reden, das ist ja richtig toll. Und ja, aber in dem Moment, wo es halt, bist du auch noch voll drin im Ende, Nico?
Ja, sicher.
Hervorragend, dann musst du mir gleich wahrscheinlich mal unter die Arme greifen. Weil in dem Moment, wo es im Prinzip so aussieht, als könnte man das vielleicht irgendwie aushandeln, dass das irgendwie klappt, also Björn ist auch selber schon, also der fühlt sich natürlich auf den Schlips getreten aufgrund der ganzen Kiste, aber der merkt halt auch, dass das ja kompletter Irrsinn ist, was hier passiert, ne? Und der will halt eine vernünftige Lösung finden. Kommt auf einmal Grimna angeflogen quasi und es geht richtig in die Hose alles und auf einmal fangen sie doch an, sich zu prügeln und kurzerhand erschlägt Grimna unseren Kyros-Schmied der Herzen, Inquisitor Chris Küsnaros.
Ja, das ist super geil. Der ja. Teleportiert sich doch bei dem auf die Brücke.
Ja, Mann.
Und dann wird das richtig krass beschrieben, wie Grimna einfach in dieser Terminator-Rüstung sich so unglaublich schnell bewegen kann.
Ja.
Und da wirklich über die Brücke sprintet und der Küsnaros, entweder will er sich nicht verteidigen, weil er halt sieht, dass er da richtig Scheiße gebaut hat, oder er ist völlig, völlig überrascht und wird einfach mal von Grimna kurzerhand enthauptet.
Schnipp. Ist so ja, sein Signature-Move irgendwie.
Und die komplette Inquisition.
Ja, wenn man so eine Chaos-Kornaxt hat, ne?
War ja, die agierte ja zu Beginn der Verhandlung auch noch irgendwie aus einem Akt der Stärke heraus. Also wir sind jetzt da, wir haben richtig viel Feuerpower dabei und das war ja dann halt auch noch, ich sag mal, als Gewicht in den Verhandlungen noch sinnvoll anzuwenden. Dann, das war ja dieser Movement, wo sich dann halt der Warp auftat und die Flotte von Grimna eintrat und halt diesen Direktangriff, also da sofort loslegte.
Ja, also Flotte, ne? Also
und das eine Menge kaputt gegangen. Also wenn man jetzt irgendwie als Raumschlacht irgendwie das so ein bisschen abtut, also alleine, wie viele waren das? 4 Schiffe oder so, die in den Reißzahn gebreddert sind, also zerstört.
Ja. Das ja, ist bisher hatte nur Magnus-Angriff in M32 oder was einen größeren Schaden verursacht. Ne?
Ja. Ich finde es cool, dass er aber diesen Horus-Move nachmacht und okay, ich habe jetzt keine Schilde um und hat sich auf meine Brücke teleportiert nachmacht. Das finde ich ziemlich...
Es sind auch Großkampfschiffe zerstört worden. Also auch mindestens eins der Red Hunter.
Also ich haben glaub, wir genug.
Sagen wir, das herkommt, gibt es ja noch mehr. Ne?
Ja.
Aber das, was Andi gerade gemeint hat zur Kornachse, das ist ein interessanter Gedanke. Kann man jetzt mit so einer Korn-Dämonenachse eigentlich was anderes machen als enthaupten?
Die lenkt schon dahin, glaube ich. So ein bisschen wie Auto-Aim.
Ja. Ich meine das ernst. Also die wird ja sehr danach lechzen, Schädel zu sammeln.
Muss er wahlweise vielleicht ein bisschen gegenhalten.
Ja, genau. Das hat Force-Feedback.
Ja, naja, auf jeden Fall war da extrem schwerer Schaden für alle beteiligten Parteien. Wie gesagt, der Reißzahn wurde schwer beschädigt. Die haben alle viele Schiffe verloren, viele Truppen verloren. Die Space Wolves haben halt wahnsinnig viele Diener, auch diese Karls und so. Davon sind so viele gestorben und die sind halt total wichtig für den Orden. Ne? Ja, Grey Knights ähnlich schwer erschüttert und das Vertrauen zwischen Space Wolves und imperialen Autoritäten ist dadurch nicht gerade besser geworden. Aber nach dem Tod von Kisneros beruhigt sich das alles so ein bisschen und man sagt sich, so, jetzt ist auch mal gut. Beziehungsweise Björn Fellhändet teleportiert sich auf die Brücke und sagt halt, so, jetzt reicht's. Der spricht halt ein richtiges Machtwort und sagt, jetzt reißt euch alle mal ein bisschen zusammen.
Ja, er sagt ja auch irgendwie einmal so, ich habe den ganzen Scheiß hier schon einmal mitgemacht und darum bin ich hier in diesem Sarkophag hier drin. Jetzt reißt euch mal zusammen, reicht jetzt, ne? So, das muss hier, keiner von euch muss den Scheiß miterleben. So, ist jetzt vorbei. Und alle so, ja gut, hast recht.
Eine sehr, sehr, sehr skurrile Geschichte.
Ja, aber recht hat er.
Ja, und Hyperion macht dann seinen ganz persönlichen Penitent Crusade of Fenris quasi.
Genau, also es kommt dann halt, es wird sich geeinigt dann, ne? Also nachdem ursprünglich ja die Inquisitionsseite aus einer Position der Stärke meinte, in diese Diskussion oder in diese Verhandlungen einzutreten, ist das jetzt halt passé, ne? Und im Prinzip diktiert Björn Fellhändet jetzt denen einen Frieden auf, der auch bis heute anhält. Ne? Inhalt dessen ist es so, ey, ihr zieht jetzt hier ab, es gibt kein weiteres Blutvergießen. Die nächste Inquisitionsflotte, die hier irgendwie auch nur in der Nähe auftaucht, wird komplett vernichtet werden von uns. Ne? Also hier ist Schluss. Und Hyperion ist halt, der wird von denen respektiert. Ne? Wie gesagt, er hatte auch seinen Freund unter den Space Wolves und es wird ihm halt zur Aufgabe gemacht, auf Fenris zu bleiben und da umherzuwandern und im Prinzip jedem einzelnen Space Wolf die Geschichte und den Hintergrund der Grey Knights zu erzählen. Ne? Weil die sagen so, ab jetzt gibt's keine, hier die Zeit der Geheimnistuerei ist vorbei. Das ist jetzt durch. Jeder einzelne Space Wolf soll wissen, dass es euch gibt. Und und das macht er dann auch, ne? Kommt aber auch nicht so gut bei der Inquisition an. Also wie sich dann zurückgezogen wird, fangen Inquisitionsheinis an, irgendwie so, ja, das ist ja schon eine Form der Häresie und das geht so nicht und das können wir denen nicht durchgehen lassen. Ne? Aber, soweit ich weiß, bis heute hält dieser Frieden erstmal.
Das ist doch wunderbar.
Ja. Und jetzt zu meiner Theorie, wenn ich das noch sagen darf. Und zwar, ich denke, Kisneros hatte recht. Und Grimnar ist zumindest auf dem Weg dazu, irgendwie ein Champion des Tsinch zu werden oder sowas. Der hat ja diese Axt, ne?
Tsinch?
Ja, wegen dem Schemen hinterher. Nämlich, also es könnte ja sein, dass der läuft ja schon ziemlich lange mit dieser Dämonenaxt rum, ne? Und wer sich das neue Modell von ihm anguckt, was ich übrigens fantastisch finde, aber der sieht ja auch ziemlich finster aus, ne? Also kann natürlich sein, dass das halt auch einfach jetzt so der Malstil für dieses Modell ist. Na, ich interpretiere da ein bisschen was rein. Aber vielleicht hat der diese Axt schon so lange bei sich und hat so viele Schädel damit gesammelt, ja, dass die Axt den so beeinflusst hat, dass der unter Vorwand, das ist ja so ein Ehrenhandel, diese Leute jetzt hier ins Universum zu entlassen, bla bla bla, dass der im Auftrag des Chaos dafür gesorgt hat, dass doch dieser Chaos Taint hier von Armageddon durch ihn quasi im Universum verteilt werden kann. Wer weiß.
Ja, aber ich glaube, wenn, dann eher Korn-mäßig, weil er hat mit einer Korn-Dämonen-Axt jetzt wirklich ziemlich viele Leute enthauptet.
Siehst du, wie gerissen Sinch ist?
Ja, trotzdem. Ich glaube eher, dass das Korn schon ganz riemig ist, auf die Space Wolves oder das schon immer war. Aber das ist so. Ich meine, der hat einen Inquisitor und einen Crane-Knight-Ordensmeister mit einer Dämonenachse.
Ja, ja, was glaubst du, was sich Korn darüber gefreut hat?
Ja, Korn freut sich, aber Korn ist ja nicht so gerissen.
Ja.
Also ich kann mir das mit Zinsch finde ich gar nicht so schlecht. Finde ich gute Theorie. Könnten wir ein dickes, wären wir auf YouTube, würden wir jetzt eine fette Thumbnail machen.
Oder müssen wir alle noch so erschrocken irgendwie die Kamera gucken?
Genau, und dann steht da fett, der große Hammer wird Warhammer 40.000 für immer verändern.
Mhm. Also ich bin schon gespannt auf den ersten Logan Grimner in Thousand Suns Bemalung irgendwie so in so blau-lila changierend.
Finde ich gut.
Ja.
Das klang wie eine Herausforderung.
Ja. Mhm. Also ich würde mir das Modell zumindest kaufen. Ich finde den wirklich geil. Also
das ist das erste Modell von ihm, das ich tatsächlich gut finde.
Oh, nee.
Da war er auch noch voll jung da, ne? Auf Armageddon. Also wenn den einer fürs Event vielleicht sich holt, den neuen, und den Kopf dann so ein bisschen verändert, dass der noch so ein bisschen frischer aussieht. Ja,
blond. Und blond ist er da noch, ne?
Ja, blond ist er da noch, stimmt. Ja. Why not?
Ja.
Special Character Rules beschreiben wir.
Ein Mann Kill Team. Der Monarchs. Als Korn Champion.
Bam. So. Sehr gut. Das war das Finale zum ersten Krieg um Armageddon, Freunde.
Hat mir großen Spaß gemacht.
Ja, 13 Folgen.
Das war eine coole Folge.
Über 6 Monate. Sehr gut.
War fetzig.
Ja, wir freuen uns auf den zweiten.
Haben wir doch echt ein halbes Jahr jetzt gebraucht dafür. Krass. Ja, krass. Kam mir nicht so lang vor. Aber unsere Maßstäbe, was lange brauchen, ist ja jetzt auch.
Ist so.
Mittlerweile was anderes.
So ist es. Wollen wir zur Playlist kommen?
Ja, gerne. Ja,
hallo.
Ich würde ganz gerne anfangen, weil diese Band spielt auch dieses Jahr noch in Hamburg. Und zwar Death Squad Anthem von The Artist Murder. Sehr tolle Band, tolle Plattencover. Sollte man sich mal angucken. Freue ich mich, die mal live zu sehen.
Ja, sehr schön. Mach ich direkt weiter. Und ich hätte gerne Rock'n'Roll von Motorhead.
Santa.
Als Tipp heute bekommen vom lieben Tom. Das ist ein ziemlicher Ohrwurm und das Video ist unfassbar bescheuert geil. The Curse Within Through Inferno.
Okay. Dann, ja, wir haben über die Red Hunters und über den Fang gesprochen. Ich hätte gern von Red Fang Wires.
Sehr schön.
Und zu guter Letzt ebenfalls eine Band, die auch dieses Jahr in Hamburg spielt, aber die auch hingehen. Und das gut einfängt, was die Space Wolves über die Propaganda der Inquisition halten. Waste of Time von Perkele.
Super. Sehr schön, Freunde. Haben wir das ja auch abgeschlossen.
Jausa.
Eine schöne Folgenzeit haben wir auch mit 1,5 Stunden. Wunderbar.
Fast Punktlandung.
Wünschen wir euch jetzt eine wunderschöne gute Nacht.
Mhm.
Und naja, wir sehen uns. Ihr wisst ja, regelmäßige Release und so. Genießt das Wochenende. Tschüss.
Beim Imperator nichts Neues präsentiert Bin Magella.